Lofersdorf, da gibt's einen Mann, der sich vor Angst näher freien kann. Ins Auto tut er sich nicht reuen, hat Angst, er den Unfall beuhen. Hat Angst, selbst vor seiner Frau und Kinder hat er Angst und vor dem Winter. Kalte Fäse, ärgste Kummer, Hitzschlag, Sonnenbrand im Sommer, weil auf der Bank das Geld verregt, das in der Heistock stecken. Nur hat er Angst, es käme draußen, wie nach, das wäre ein Reiber draußen, er träumt nicht Bohren in der Nase, mit dem Fingerbruch ist gar nicht Spaß. Z'Nacht steht er aufrecht in sein Bett vor Angst, dass er verschlafen geht. An Wiel streut er vor Angst nicht denken, er kennt den Landesvater kranken. Beim Gedanken schon an Besetzerei in Fagletz Herz und Polizei, wenn er den nur sieht, sein Darm gleich alles von sich geht. Nicht einmal ein Pferzli treut er los, weil ich bis kann in die Hose gehen. Bei so einer Angst hätt's das gut geblieben. Dämm sie unter Hose, wo dich nicht sieht.
Ja, da ist Radio Dreieckland auf 100 bis 104 MHz.
Wir können uns wie jedes Mal, wenn wir Sendung haben, anrufen. Die Telefonnummer ist Freiburg, also 0761 37456, also Freiburg 37456, wenn ihr etwas zur Sendung zu sagen habt. Und wir freuen uns schon ganz riesig drauf. Ja, jetzt geht es dann wieder mit dem Beitrag von einem Mitarbeiter von der Rechtsanwalt, die uns in dem Prozess in Mannheim vertreten haben.
Ja, die beiden letzten Prozesstage waren bestimmt durch die Anhörung von Sachverständigen zu ihren schriftlichen Gutachten, die sie vorher eingereicht hatten. Geladen waren dabei Dr. Wutschig vom TÜV, Professor Bleck-Neuhaus von der Universität Bremen und Dr. Handke von der Gesellschaft für Reaktorsicherheit. Dr. Handke hatte ein Gutachten zur radiologischen Belastung durch die über die Abluft abgegebene Radioaktivität erstellt. Und wie nicht anders zu erwarten, lagen seine Ergebnisse unter den gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerten. Im Laufe der Anhörung war es aber möglich, Herrn Handke Vereinfachungen und Fehler in seinem Gutachten nachzuweisen, besonders bei der Bestimmung der sogenannten Transferfaktoren. Das sind diejenigen Faktoren, die festlegen, wie viel Radioaktivität zum Beispiel vom Boden in die Pflanze oder von der Pflanze in den Menschen übergeht. Insbesondere ist dabei ein kritischer Punkt das Plutonium, bei dem Herr Dr. Handke völlig übersehen hatte, dass es umgewandelt werden kann vom vierwertigen in sechswertiges Plutonium, was wesentlich leichter im menschlichen Darm resorbiert wird als andere Plutoniumsalze. Ein weiteres Problem scheint die Aufnahme von Kobalt in Vitamin B12 zu sein. Ein wichtiger Punkt hierbei ist auch, dass sich Herr Handke an die vorgeschriebene Berechnungsgrundlage des Bundesinnenministeriums gehalten hat, von der Professor Bleck-Neuhaus in der vorigen Anhörung ausdrücklich gesagt hatte, dass sie zum wissenschaftlichen alten Eisen gehört. Es kennzeichnet überhaupt den Gegensatz des gestrigen Tages, die Anhörung von Bleck-Neuhaus einerseits und Handke andererseits, dass Bleck-Neuhaus exakte wissenschaftliche Arbeit geleistet hat, während sich Handke im Wesentlichen an vorgeschriebene und veraltete Berechnungsgrundlagen gehalten hat. Aber administrative Maßnahmen machen Kernkraftwerk wahrscheinlich nicht sicherer und schon gar nicht, wenn sie veraltet sind. Zur Gesamteinschätzung der letzten zwei Tage lässt sich noch nicht viel sagen, solange die schriftlichen Protokolle noch nicht vorliegen. Der Sachverständige Wutschig, der zur Erdbebensicherheit des geplanten KKW gehört wurde, wurde von den Anwälten der Klägerseite als nicht sachverständig zurückgewiesen. Tatsächlich hatte er auf diesem Gebiet nicht gearbeitet, sondern würde nur einen anderen Sachverständigen aus seiner Abteilung vertreten haben. In diesem Hinblick ist ein neuer Beweisantrag zu erwarten, mit einem von uns vorgeschlagenen anderen Sachverständigen. Bleck-Neuhaus aus Bremen war sehr überzeugend und meiner Einschätzung nach wird das Gericht nicht umhinkommen, sich ausführlich mit seinem Gutachten zu beschäftigen. Er hatte sich bekanntlich mit der radiologischen Belastung durch Jod befasst, wobei dazu zu sagen ist, dass das Jod aufgrund seiner Gefährlichkeit und seiner Konzentration im menschlichen Körper, nämlich in der Schilddrüse, besondere Beachtung verdient. Handke war nicht überzeugend, wie ich vorhin versucht habe zu sagen, und daher wird es von unserer Seite eine Reihe neue Beweisanträge zu kritischen Punkten im Handke-Gutachten geben. von Seiten der Klägeranwälte aus wird es auch noch weitere Beweisanträge geben, die in deren Themen in den letzten zwei Tagen nicht verhandelt wurden, wie zum Beispiel Reaktorsicherheit. Ob das Gericht dann tatsächlich auch Beweis erhebt und neue Gutachter einlädt, bleibt abzuwarten. Es hängt davon ab, ob die Begründung unserer Beweisanträge auf das Gericht überzeugend wirkt. Darüber lässt sich jetzt im Augenblick nichts sagen. Dann allerdings wären am nächsten Termin, voraussichtlich 27. und 28. Oktober, nicht die Plädoyers, sondern neue Anhörungen von Gutachtern zu erwarten.
Ja, das wäre im Wesentlichen die interessanten Punkte, die wir wissen wollten. Ja.
Ja.
Das war also gut finde ich, dargestellt. Und die, also es ist noch unsicher, ob am 27., 26. Oktober,
27., 28.
28. ob da die Plädoyers kommen oder die noch weitere Gutachteranhörungen.
Ja, ja, das ist unsicher. Ginge es nach unseren Beweisanträgen, fänden weitere Gutachteranhörungen statt, aber das lässt sich natürlich nicht sagen, weil das Gericht das entscheidet.
Und die Tendenz, den Prozess jetzt relativ zügig zu beenden oder denn durch Anhörungen von weiteren Gutachten noch weiter rauszuschieben, ist noch nicht abzusehen, wohin sich das entwickelt.
Ja, uns geht es zunächst nicht darum, den Prozess rauszuzögern oder nicht, aber wenn unsichere Punkte da sind, müssen die auf jeden Fall geklärt werden, das ist sicher. Und von unserer Seite wäre es selbstverständlich wünschenswert, wenn noch weitere Gutachter gehört würden, weil auch die letzten zwei Prozesstage, wenn man in der Terminologie vom Fußball bleiben würde, 1:0 für uns ausgegangen sind. Aber es ist auf jeden Fall nicht sicher, ob wir das durchsetzen können, dass weitere Gutachter gehört werden. Aber es hat so viele Lücken in den vorgetragenen Gutachten, besonders bei Handke, gegeben, dass neue Beweisanträge auf jeden Fall gestellt werden und auch gut begründet werden können.
Naja, gut, das wäre eigentlich das Wesentliche, ja. Das mit rausschieben habe ich jetzt nicht so rein prozessstrategisch gemeint, sondern mehr von dem Gesichtspunkt her, weil halt bestimmte Punkte von vornherein gar nicht behandelt werden oder nur unzureichend behandelt werden,
ja.
Zum Beispiel die Klimatologie oder die, Entlagerung von Atommüll. Und so habe ich das gemeint, dass eigentlich noch genügend Punkte gäbe, über die man Gutachter anhören könnte.
Ja, die Meteorologie stellt einen Spezialfall dar, insofern als schon sehr lange ein Beweisantrag von unserer Seite gestellt wurde, den Sachverständigen Tudium zu hören, von Zürich, der mittels eines neu entwickelten Modells errechnen konnte, dass die Kühltürme eine Nebelverlängerung, erstens eine Nebelverlängerung und zweitens eine stärkere Benetzung des Bodens verursachen werden, als man bisher geglaubt hat. Sowohl die Nebelverlängerung wirkt sich natürlich auf den Wein aus, als auch die stärkere Benetzung des Bodens auf zum Beispiel auf Pilzbefall der Reben und des Tabaks nachgewiesenermaßen. Der Tudium soll aber nicht mehr gehört werden, deshalb, weil sein Gutachten zum Zeitpunkt der ersten Teilerrichtungsgenehmigung noch nicht Stand von Wissenschaft und Technik war. Dazu muss man sagen, wir können nur Punkte anführen, was eine ganz große Schweinerei ist. Wir können nur Punkte anführen, die damals, Januar 1975, zum Zeitpunkt der ersten Teilerrichtungsgenehmigung, schon bekannt waren. Neuere Erkenntnisse können wir nicht mehr einbringen. Für die Gegenseite sieht das ganz anders aus. Sie kann.
Ah, ja.
Zum Beispiel sind eine Reihe von Verbesserungen im möglicherweise, wie ich nicht hoffe, zukünftigen KKW Wiel vorgesehen worden, die erst in den letzten Jahren, also nach der Teilerrichtungsgenehmigung, entwickelt worden sind. Ein Beispiel nur die Ausführung der sogenannten Sumpfleitung als Doppelrohr. Die Sumpfleitung spielt beim Kühlmittelverlustunfall eine ganz wesentliche Rolle. Und wenn die bricht, dann kann das verheerende Folgen haben.
Ja, und der Reaktorstahl hat sich in den letzten 5 Jahren auch verbessert. Was ja die Gutachter von der Gegenseite ständig vorhalten.
Ja, das ist aber ein sehr komplizierter Punkt, über den man mehr sagen müsste.
Ja.
Das ist richtig, aber es ist nicht genau bekannt, ob der Reaktordruckbehälter von Wiel überhaupt schon fertiggestellt ist, ob er damals fertiggestellt wurde mit einem sogenannten nicht optimierten Stahl oder ob er erst fertiggestellt werden wird mit einem optimierten Stahl. Wir wissen nicht wo, wir wissen nicht wann, wir wissen nicht welcher Stahl, wie plattiert, wie behandelt, wie geprüft und so weiter. Kurzum, man hat uns da bis jetzt weitgehend im Dunkeln gelassen, sodass eigentlich im Grunde genommen nur sehr allgemeine Aussagen darüber gemacht werden können.
Tja, und jetzt gehen wir wieder nach Mannheim und dahin die Herr aus Stuttgart, der Klassebeste aus dem Sozialministerium geschickt, der dann stellvertretend für Sie uns erklären soll, was Demokratie heißt. Ja, und vorstelle dir das ich jetzt gerade mal selber.
Ich bin weder von einer Partei, sondern ich bin, wie gesagt, vom Sozialministerium. Mein Name ist Narok. Und ich will mich nicht am Kaiserstuhl für niedere Strompreise engagieren. Ich habe nur eins versprochen, dass solche Sachen, dass man Leute zu höherem Stromverbrauch animiert, das werde ich gegenüber dem Badenwerk und auch dem Wirtschaftsministerium erwähnen, dass solche Praktiken nicht mehr vorkommen sollen. Denn wir wollen ja schließlich Energie aller Art, nicht nur Strom, Energie aller Art sparen. Das ist ja das Beste, was wir machen können überhaupt bezüglich der Energie.
Haben Sie schon, der Strom ist bei uns nicht gar noch nicht so teuer, bloß die Pauschalbeträge. Und das ist ja Wirtschaftsapparat, was nicht stimmt. Ich habe es Ihnen vorhin gesagt, ich habe Rentner in meiner ganzen Nacht, die Frau bezahlt 27 Mark auf einen 25 Mark Pauschalbetrag und 2 Mark Stromverbrauch. Wer passt denn sowas zusammen? Im Sozialstaat, das passt nicht.
Ja, es ist ja nur extrem gering, dass jemand 2 Mark Strom
verbraucht. Was soll der kleine Rentner mit 2 Mark Stromverbrauch pauschal zahlen mit 25 Mark? Wenn man doch ein Rentner ist, dann hat man doch kein Ministergehalt, das ist sonst
unmöglich. Irgendwie muss natürlich auch der Stromanschluss.
Das sind so uralte Gesetze. In den Gesetzen sind zum Teil noch von 70 oder noch 14 kam der Strom auf. Das lassen Sie. Wir haben noch so viele Reichsgesetze und noch Reichsgesetze noch von Bismarck. Das wird alles übernommen. Ja. Wer es noch passt.
Ja, nur kurz. Das muss erstmal geändert werden, bevor es dann.
Ja, dann soll das ändern.
Wer hat den Mut? Wer
will das ändern?
Das muss geändert werden.
Wenn wir gegensteigen, dann sind wir Verdammte dieser Erde. Aber bei Steuereinnahmen, das werden wir bevorzugt. Da kommen Sie mit lieber Wahlbürger. Noch muss man feststellen, man ist der Wahlbürger und der lebenslängliche Zahlbürger.
Können Sie mir das erklären, was Sie meinen mit der echten Demokratie?
Ja, bei uns werden die Repräsentanten der Staatsmacht vom Volk gewählt. Das heißt also, wird das Parlament in freien Wahlen gewählt und daraus bildet sich dann nach den Mehrheitsverhältnissen die jeweilige Regierung.
Sie sind anständig, nur das Lumpenkorb, wo vorne dran steht, das sind Sie. Sind doch Zigeuner, was wir gefangen haben und nicht uns machen wollen. Mit dem ehrlichen Bürger wollen Sie Schindler übertrieben, bis der
ist.
Aber das hört auf, das hört auf.
Sie kennen ja nicht dafür, ja. Sie verstehen.
Es kommt einmal so weit wie der Andreas Hofer und der Tell und der Stauffenberg. Genau so lang machen wir, bis es rumst in alle Ecken. Rumst in alle Ecken, sagen Sie, sag's euch.
Nein, wir haben eine echte Demokratie.
Ja, wir haben
also wirklich.
Eine echte, unechte Demokratie haben wir.
Sie haben immerhin den freiesten Staat in der deutschen Geschichte. Sie haben eine Demokratie.
Was wir wirklich haben, hat das beste Grundgesetz von der ganzen Welt. Das haben wir. Aber es wird selbst vom Staat missachtet oder wird verfälscht, wenn ich Ihnen sage.
Wo Sie herkommen? Aus welchem Dorf?
Sausbach.
Aus Sausbach. Waren Sie jedes Mal da?
Gestern bin ich nicht da.
Was ist? Sind Sie auch aus Sausbach?
Ich bin ja aus Sausbach. Eine ganz feste.
Und jetzt auch ganz oft hier in Mannheim.
Jawohl, da sind wir schon da.
Ja. Und kriegen Sie mit eigentlich, worum es geht? Immer können Sie die Sachverständigen verstehen und alles? Oder wie erleben Sie jetzt?
Gott, nicht um ein Weinfass.
Bitte?
Gott, nicht um ein Weinfass. Es geht um Atom, nicht um ein Weinfass.
Und
was gefüllt ist mit Wein, mit feinem rotem Wein.
Sondern mit Plutonium.
Und meinen Sie, dass die Richter auch das richtig einschätzen können, worum es geht, wie wichtig es ist?
Ein Teil, aber nicht alle.
Aber nicht alle, eben.
Ja.
Eben.
Es geht auf alle Arme der Welt nicht nur. Was man mit uns alle will, macht die Schritte egal.
Also während dieser Prozesstage, das ist glaube ich die vierte Phase von Prozess, Wiel-Prozess, sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Und zwar ist mir besonders aufgefallen, wie vergesslich oder ungenau die meisten Leute, und wir ja auch oft mit dieser Wiel-Geschichte umgehen. Heute wird die so gehandelt als was ganz Normales. Es wird in einem Satz gesagt, der Widerstand der Kaiserstühler Bevölkerung bis jetzt, Punkt. Und ich denke, das ist eigentlich ein Wunder, was da passiert ist. Also, wenn es nach Plan gegangen wäre, und normalerweise werden die Pläne ja durchgesetzt von oben, dann wäre das Ding seit 75 im Bau und wäre seit 79 im Betrieb, genau wie Fessenheim. Auf manchen Karten steht zum Beispiel noch das Zeichen im Bau. Und Journalisten reden jetzt beim Prozess, es hätte einen Baustopp gegeben durch das Gericht in Freiburg. Und nur ist das, es ist nichts im Bau, es gibt auch kein Baustopp, sondern es gibt einfach Wald. Die haben zwar ein paar Bäume damals gefällt, aber wir haben neue gepflanzt, die sind nachgewachsen. Es ist einfach nicht zu vergleichen mit irgendeiner AKW-Baustelle. Das ist die radikalste Lösung, die überhaupt möglich ist. Die ist dort, ist absolut nichts. Jedenfalls nichts von der Baustelle. Es sind Bäume, einfach dort ist Wald. Und es ist noch nicht mal ein Zaun. Also viele Leute meinen, also wo ist das eingezäunt, weil die das besitzen, die Atommafia. Und die Bürgerinitiativen haben immer klar gemacht, das wäre eine Kriegserklärung. Der allerkleinste Zaun. Und wenn es nur ein Faden wäre, der wird sofort durchschnitten. Und mir ist eingefallen, dass als wir angefangen haben, 73, wenn wir damals gesagt hätten, in 9 Jahren, und das nehme ich jetzt genauso lange her, in 9 Jahren wird in diesem Wald überhaupt nichts sein. Sie haben uns für verrückt erklärt, wenn wir nur gesagt haben, wir halten es 3 Jahre aus. Ne? Und das ist der Punkt, also es gab so eine Formel im Pariser Mai, der hieß, sei realistisch, fordere das Unmögliche. Und im Grunde diese sektiererischen kleinen Gruppen, die damals angefangen haben wegen Wiel, die haben natürlich was absolut Unmögliches gefordert. Und jetzt so aus der Geschichte raus sieht man, dass es realistisch ist. Und das ist für mich eine ganz wichtige Lehre eigentlich aus Wiel, ich möchte nicht, dass die verschüttet oder abgeflacht wird, weil das ja auch eine Frage ist heute. Wir haben ja heute eine ganze Menge Probleme, wo wir sagen, also wir können, wenn wir menschlich denken und vernünftig denken, nur das Unmögliche fordern. Und das ist, kann aber unter Umständen realistisch sein. Du kannst verstehen? Also, weil so ein Nachhinein sieht das immer so selbstverständlich aus. Also, da fällt mir auch ein, dass viele Leute, die also das Wieler Waldwunder erklären wollen, suchen dann Gründe, finde ich, an falschen Stellen. Also da sagen sie, der Staat war damals noch ungeschickt und die Polizei war noch nicht so toll und die Propaganda hat Fehler gemacht und so weiter und so fort. Und lassen den wichtigsten Faktor in der ganzen Geschichte nämlich aus, und das ist der subjektive Faktor, die Entschlossenheit von den Leuten und die Radikalität, die gesagt haben damals, das KKW wird nicht gebaut. Also eine absolut utopische Formel damals. Und
was mir da noch einfällt dazu, was ich auch toll finde, ist, dass das scheinbar Unmögliche von damals, der Filbinger hat ja immer gesagt, 79 gehen die Lichter aus und irgendwie, sie brennen ja kunterbunt weiter. Ne? Also irgendwie stellt sich da auch die Frage, ob das KKW wirklich nötig ist, finde ich.
Ja, ja. Und immer wieder die Frage, was ist eigentlich realistisch? Ne? Auch der Filbinger hat mit seiner Amtsautorität behauptet, das wäre realistisch. Ne?
Der einzige Ofen, der aus ist, ist Filbingers inzwischen.
Ja, und dann, auch um so ein bisschen Lehren draus zu ziehen, habe ich mir nochmal überlegt, was waren denn eigentlich die wichtigsten Elemente aus diesem Widerstand. Und ich denke, es waren zwei, und die sich widersprechen. Und zwar das eine Radikalität und das andere Klugheit. Also mit Radikalität meine ich völlig unvorhersehbare, ungewohnte und gefährliche Dinge, wie die Besetzung, das war ja so ein Training quasi, die Besetzung in Markolsheim 1974, haben alle Leute gesagt, das ist unmöglich und haben drüber gelächelt, besonders die Journalisten und die Politiker. Dann die Besetzung in Wiel, unmöglich, gelächelt, so eine Kinderei. Weiterbesetzung und dann vor allem die Weiterbesetzung, obwohl das Gericht in Mannheim damals die vorläufige, wie heißt das? Nein, es ging ja um so einen Einspruch, so eine vorläufige Verfügung oder sowas. Ach, Einstweilige Verfügung, oh je, diese Juristenwörter. Jedenfalls, Mannheim hatte damals gesagt, die dürfen bauen, damit sie nicht so viel Geld verlieren. Und trotzdem wurde die Besetzung gemacht. Ne? Und zwar vom Oktober bis zum April. Und diese Radikalität, die ist ja ausgegangen von Leuten, die nicht nur radikale Sätze gesagt haben, wofür man heutzutage seinen Job verlieren kann, sondern die haben ja ihre ganze Existenz eingesetzt. Und gerade die Leute in den Dörfern, die haben ja Strafzettel gekriegt bis zu 500.000. Ne? Die hätten ja alle betteln gehen können, wären jetzt Sozialhilfeempfänger. Das so ein Risiko haben die auf sich genommen und also nicht nur irgendwo mal aufgetaucht einen Stein schmeißen und wieder untertauchen, sondern so ihre ganze Existenz, und das ist ja ziemlich viel, so ein Betrieb. Ne? Ja, das zur Radikalität und das andere zur Klugheit. Also die Bürgerinitiativen sind immer davon ausgegangen, dass nur Menschen verhindern können, dass das gebaut wird, und sagten deshalb immer, wir müssen Menschen gewinnen und keine Schlachten verlieren. Und das ist eigentlich auch das Spezielle für Wiehl. Ne? Und dazu gehört diese unermüdliche und nervtötende Aufklärungsarbeit. Also immer das Bedürfnis, noch mehr Leute zu gewinnen. Und zweitens, sich nie den schwarzen Peter zuschieben zu lassen, wir selber wären die Aggressoren, wir werden die, die angreifen, die zerstören, sondern ganz klar machen, dass wir was verteidigen. Ne? Und dann auch auf allen Ebenen, also auf allen Ebenen handeln, überall sich einmischen. Das heißt auch vor Gericht gehen. Obwohl zum Beispiel der Spruch von Mannheim damals, sie dürfen bauen, uns nicht daran gehindert hat, weiter zu besetzen, trotzdem immer weiter vor Gericht gehen, damit die sich dort blamieren können, in aller Öffentlichkeit, und dann die Öffentlichkeit schaffen. Jedes Mal hunderte von Leuten aus dem Kaiserstuhl dahin gefahren. Naja, und die ganzen kleinen Sachen, die so eine riesige Dimension inzwischen haben, das heißt so viele Jahre Volkshochschule Wielerwald, so viele Jahre funktionierende Bürgerinitiativen, die ganzen Dreiecklandfeste, die Infostände in der Stadt, in Dörfern, die Flugblätter, die Filme und alles, was so gemacht worden ist. Also die ganze Infrastruktur dieser Bewegung, die also, obwohl so viele Propheten gesagt haben, das ist ein Strohfeuer von einem Jahr maximal, die einfach jetzt diese bald ein Jahrzehnt gehalten hat. Ne? Das hat es ja noch nie gegeben. Und dann, ich habe vorhin gesagt, die beiden Dinge stehen im Widerspruch, Klugheit und Radikalität. Und das ist ja auch so. Und die Spannung auszuhalten ist wahrscheinlich das Schwierigste immer von der ganzen Bewegung gewesen. Also wo geht Radikalität in sektiererische Dummheit über, wo man sich nur selber schadet? Wo geht Klugheit in Opportunismus über? Also ein Beispiel, ich zum Beispiel habe die Offenburger Vereinbarung anzunehmen und vom Platz wegzugehen damals als Opportunismus gesehen und unheimlich gefährlich. Und die Geschichte hat mich widerlegt. Der Hans Schött hat damals die Platzbesetzung als eine sektiererische Aktion gesehen, als Aktionismus und gefährlich. Und den hat die Geschichte widerlegt. Also im Augenblick ist es ja nie entschieden. Ist jetzt mehr klug vorgehen oder mehr radikal vorgehen richtig? Und es war unheimlich wichtig, das immer auszudiskutieren und nicht so mit machtvollen Abstimmungen irgendwas Radikales oder was Kluges durchzusetzen, sondern dass da die richtigen Entscheidungen immer gefällt wurden. Und genauso so die Spannung zwischen Stadtziehen und Dorfgruppen, so sehr die untereinander noch verschieden sind, also so diese riesen Bandbreite zwischen Lodenmäntel und Punks, das sind ja also wirklich Kaiserstuhl und Schwarzwaldhof, sind einfach zwei Welten. Und ich denke, heute regen sich manche Leute auf und haben Angst, weil das so weit auseinander geht zwischen Hausbesetzer und Dorfleuten. Und es war wirklich vom ersten Tag an so. Diese Spannungen waren immer so groß und es hat immer gekracht und es kommt immer nur darauf an, wie man damit umgeht. Ja, muss mal zum Schluss kommen. Mir fällt jetzt leider zu viel ein. Also nämlich, wie geht's weiter? Da finde ich also, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie es nur genau weitergeht. Ich möchte mal kurz ein paar Punkte aufzählen, für uns spricht. Also diese Volksbewegung ist jetzt mindestens 10-mal größer als vor 9 Jahren in ganz Südbaden. Das ist sicher. Andererseits natürlich, der Staat hat nach den ganzen militärischen Experimenten in Kalkar und in Brockdorf und in Gorleben aufgerüstet wie noch nie. Ist sicher auch 10-mal weiter. Dann haben sie ja kürzlich jetzt Kampfgas für Wiehl angeschafft in Baden-Württemberg. Und während wir Dreieckland festgemacht haben, hat der Herr Polizeioffizier Fröhlich gleich wieder neue SEK-Einheiten für Landkreis Emding und Freiburg vereidigt. Dann spricht für uns, dass die in der Öffentlichkeit die Sinnlosigkeit der Atomindustrie immer klarer geworden ist und dass sich in Frankreich eine leichte Wende gezeigt hat. Und dagegen spricht dann leider wieder, dass wir wissen, wenn es um Macht und Geld geht, dass die Herren vom großen Geld, gerade wenn es aussichtslos ist, das Unvernünftigste und Verrückteste überhaupt tun. Also für mich war immer das Beispiel, als die Amerikaner wussten, dass sie in Vietnam auf die Nase kriegen, dass sie dann zum Schluss nochmal die Flächenbombardements gemacht haben, die Verminung von den Häfen, also wo unzählige Menschen zu Tod gekommen sind, obwohl es in den USA schon klar war, dass die aus Vietnam raus müssen, dass sie den Krieg verloren haben. Ja, und für uns spricht jetzt noch etwas, was sich in den letzten Tagen getan hat. Das heißt, die Lagerung. Die sind gestolpert in Gorleben. Die können die Zwischenlager nicht machen, die sie vorhatten. Sie haben Schwierigkeiten jetzt mit Frankreich. Und sie haben durch diesen Spruch in Hessen jetzt Schwierigkeiten mit der Kompaktlagerung. Und ich denke, dass jetzt für uns auch so ziemlich wichtig ist, die Gruppen, die da auf dieser Ebene kämpfen, gegen die Zwischenlager und Kompaktlager, dass wir mit denen mehr zusammenarbeiten.
Ja, ja, zu dem, was du gerade gesagt hast, Walter, nochmal die Geschichte mit dem Urteil in Darmstadt, die letzte Woche auch gelaufen ist, zu Kompaktlagerung. Und da erzählt jetzt der Michael noch kurz was dazu.
Also letzte Woche... am Donnerstag wurde vom Verwaltungsgericht in Darmstadt ein ziemlich für die Atombewegung ziemlich wichtiges Urteil verkündet. Es wurden nämlich die Genehmigungen für die Kompaktlager im Atomkraftwerk Biblis aufgehoben. Ich war da selbst einer der Kläger dabei. Und jetzt will ich mal kurz darstellen, um was es da genauer geht. Es ist so, dass die Atomkraftwerke hier in Deutschland, die jetzt schon laufen, ihren Atommüll nicht mehr loskriegen. Vor allem jetzt auch, nachdem die Franzosen nichts mehr annehmen. Und die Atomkraftwerke müssten eigentlich abgestellt werden. Und jetzt haben die Betreiber und auch die Regierung sich einen ziemlich brutalen Trick ausgedacht. Die tun in die Lagergestelle, dort wo die abgebrannten Brennelemente ursprünglich nur so ein halbes Jahr drin bleiben sollen, stellen sie Brennelemente einfach so eng zusammen, dass da von 6 oder bei anderen AKWs sind sogar bis zu 9 oder 10 Jahren die Brennelemente drinstehen bleiben können, was natürlich mit erhöhten Gefahren verbunden ist. Und das nennt man Kompaktlagerung. Der Ablauf in den letzten paar Jahren war so, die Betreiber vom Biblis, das ist RWE, die haben schon kurz nach der Betriebsgenehmigung den Antrag gestellt, dass sie die Kompaktlagerung einführen dürfen. Und dann wurde ein normales Genehmigungsverfahren durchgezogen, so wie es für AKWs auch üblich ist, mit Auslegung, über 10.000 Einsprüche von der Bevölkerung und auch einem Erörterungstermin, den wir abgebrochen haben, weil die dort nicht verhandeln wollten. Und danach gab es eine Genehmigung vom Land und wir haben dann gegen die Genehmigung geklagt. Und das Gericht hat jetzt am letzten Donnerstag entschieden und hat nach nur 2 Tagen Verhandlung. Und das Urteil hat es im Wesentlichen damit begründet, dass die Kompaktlagerung überhaupt nicht nach dem im Atomgesetz nicht vorkommt und deswegen überhaupt nicht genehmigt werden kann, weil es kein passendes Gesetz dazu gibt. Das Gericht hätte wohl auch anders entscheiden können, wenn man so guckt und vergleicht mit anderen Gerichten, die über irgendwelche Atomanlagegenehmigungen entschieden haben. Es gibt da sehr viele Richter, die sich dann gar nicht mehr um die Gesetze kümmern, sondern die einfach das, was so von der Regierung vorgegeben wird, so hin entscheiden und dann halt neue Rechtsgrundsätze erfinden. Und das Darmstädter Gericht hat sich auch ausdrücklich darauf nicht eingelassen, was uns also sehr gefreut hat, was auch im Vergleich zu dem Gericht zum Beispiel, was in Mannheim im Wiel-Prozess entscheidet, ein ganz großer Unterschied ist. Die Richter in Darmstadt, die gehören wohl noch zu der Sorte, denen man zubilligen kann, dass sie unabhängige Richter sind, während also in Mannheim, wo ich während dem ganzen Verhandlung von Anfang an mitverfolgt habe, die wohl nicht mehr zu der Sorte gehören. So. Das Urteil in Darmstadt, das hat jetzt nicht nur für die Bürgerinitiative, also für uns in der Umgebung von Biblis, eine Bedeutung. Es hat ziemlich stark auch eine bundesweite Bedeutung. Es hat zum einen hat's, klar dargestellt, dass die, dass die Entsorgung nicht gelöst ist. Sie ist also jetzt praktisch der Notbehelf von den Betreibern in alle AKWs. Kompaktlager einzubauen, ist als ungesetzlich festgestellt worden. Und es hat insofern auch eine ganz eminente Bedeutung, weil Biblis ist wie immer so der Vorreiter für viele Sachen. Das heißt, das Bibliser Kompaktlagerverfahren war das erste Verfahren, das durchgezogen worden ist. Es ist für jetzt praktisch alle anderen Atomkraftwerke auch durchgezogen worden. Es gibt aber bis auf eins in Bayern noch keine Genehmigung. Das heißt, das Urteil in Darmstadt setzt damit auch einen Maßstab für die weitere Kompaktlager und verhindert die auch, was inzwischen auch die Betreiber ärgern sich inzwischen auch schon bundesweit drüber, haben das auch schon laut zum Ausdruck gebracht, was uns natürlich freut, kann man ganz schadenfroh sagen.
Ja, zudem wäre noch zu sagen, dass hier in der Woche, also am 19. in Diemelnstadt Wethen, das ist also der Ersatzstandort für Gorleben, eine Großdemonstration stattfinden soll. Die wird natürlich stattfinden. Ob sie groß wird, das entscheiden wir auch mit, ob wir da nachfahren. Und zwar ist dort die atomare Wiederaufbereitungsanlage geplant und alle Bürgerinitiativen aus der Gegend dort rufen auf zu dieser Großdemo am nächsten Samstag. Wer also Zeit hat, Geld und sonst noch nichts drüber weiß, der kann nachfahren und den Leuten zeigen, was so läuft.
Beim Frühstück sitzen drei Kapitalisten und ein Ministerpräsident, ein Atomspezialist und ein hoher Polizist und ein Typ vom Blick, der Pet. Der Herr der Industrie nimmt zuerst das Wort, der profitiert und zu klein. Wir brauchen ein zweites Ruhrgebiet und das Wort am Oberrhein. Yeah.
verwandeln unseren Hass in Energie.
Sie verwandeln Energie in Profit, aber wir
verwandeln unseren Hass in Energie.
Das KKW
wird nicht
Ja, zu dem ganzen Themenkomplex gibt es am Dienstagabend, also am Dienstagabend um 8 Uhr im Gasthaus Adler in Forchheim am Kaiserstuhl nochmal eine Veranstaltung von der Volkshochschule Wielerwald. Und da ist vorgesehen ein Bericht vom Mannheimer Wiel-Prozess, und zwar mit den Rechtsanwälten, mit dem Siegfried de Witt und mit dem Rainer Beritz. Außerdem soll nochmal diskutiert werden, welche Formen des Widerstands heute noch möglich sind, verglichen mit der Situation von 75, nachdem die kleine grüne Männle ja inzwischen CS-Gas und oder so andere schlimme Spielsachen angeschafft haben. Und wenn man denen Böben nicht auf die Finger haut, dann spielen sie auch damit. Also müssen wir da auch mal drüber schwätzen. Ansonsten wollten wir jetzt nochmal in eigener Sache was sagen, und zwar geht es darum, dass so ein Radio auch eine Runde Geld kostet. Ja, wer seid's? Und dazu ist jetzt unter anderem ein Freundeskreis gegründet worden, und dazu will ich mir jetzt noch ein paar Geschichten erzählen.
Ja, es geht also um die Gründung eines Freundeskreises, und wir nennen uns Verein der Freunde von Radio Dreieckland. Und finden es wichtig, dass sich da viele Leute anschließen, was gerade eben schon gesagt wurde, aus finanziellen Gründen, aber andererseits auch aus politischen Gründen. Wir verstehen uns als Sender, der die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in ihrer Berichterstattung korrigieren kann. Wir verstehen uns auch, deshalb auch der Name Radio Dreieckland, als grenzüberschreitenden Sender. Wir wollen sowohl für Baden, das Elsass, als auch die Region Basel senden, weil wir meinen, dass die Kultur eine gemeinsame ist hier im Dreieckland.
Und vor allen Dingen
unser
der Kampf.
Ist ein gemeinsamer. Unser Kampf gegen die Umweltzerstörung durch Atomkraftwerke und der Kampf gegen die Wohnraumzerstörung, der ist nicht nur in Freiburg, sondern auch in Straßburg und in Basel der gleiche.
Ah ja, und das hätten wir ja eben schon in den ganzen Beiträgen, was die Kaiserstühler Leute alle erzählt haben, gehört, was alles eigentlich wichtig ist. Und man muss sich das einfach mal überlegen. Also so eine Sendung, wo die Leute auch zu Wort kommen, die eben alle geschwätzt haben über das, was sie von der ganzen Sache, was jetzt speziell mit Wiel wieder am Laufen ist, halte, das wäre halt im Südwestfunk oder Wildwestfunk einfach nicht möglich gewesen. Und dafür brauchen wir unser Radio Dreieckland, oder?
Ja, genau. Um diesen Widerstand da weiter fortzuführen, natürlich nicht nur als, verstehen wir uns nicht nur als AKW-Sprachrohr, als Anti-AKW-Sprachrohr, sondern wollen auch andere politische Bereiche mit einbeziehen. Vor allen Dingen, was in Freiburg im letzten Jahr gelaufen ist und dieses Jahr, was Häuserkampf betrifft. Wir wollen uns also zusammenschließen, organisieren in einem Verein. Und jeder, der uns jetzt da hört, sollte Mitglied werden.
Ja, nochmal also dazu. Die Sache, die wir hier machen, das freie Radio, das Radio Dreieckland, das kostet einfach auch Geld, das zu machen. Und deshalb haben wir für unseren Verein gedacht, jeder, der Mitglied wird, zahlt 10 Mark im Halbjahr. Also wir haben überlegt, das ist, weiß Gott, nicht zu viel Geld. So viel kostet eine einzige Kassette, die wir jede Woche brauchen. Und ja, es geht nicht nur ums Geld. Also leider Gottes ist halt das Radio illegal, immer noch, wahrscheinlich auch noch sehr lange. Und der Freundeskreis soll auch ein Mittel sein, also an die Öffentlichkeit treten zu können.
Ja, und wenn ihr Mitglied werden wollt, dann schickt uns eine Karte, und zwar an unsere Kontaktadresse. Das ist Radio Dreieckland im Jos Fritz im Buchladen in der Wilhelmstraße 15 in Freiburg. Und ganz wichtig ist natürlich dabei, wenn ihr da beitreten wollt, dann solltet ihr auch mindestens 10 Mark im halben Jahr überweisen.
Gerne mehr.
Jo. Und das Konto ist folgendes: Netzwerk Dreieckland, Postcheckamt Karlsruhe. Und die Nummer ist 94879750. Und als Stichwort solltet ihr dazu schreiben Radio Dreieckland.
Ja, ihr könnt die Nummer auch erfahren in dem Moment, wenn ihr Radio Dreieckland hört. Also jetzt im Moment, wenn ihr uns anruft bei unserer Telefonnummer in Freiburg 0761 37456, dann könnt ihr euch darüber erkundigen, wie ihr uns finanziell unterstützen könnt, sozusagen eine Rundfunkgebühr, eine alternative Rundfunkgebühr verrichten könnt.
Ja, also alles rein in den Verein.
Und dann gibt es noch ganz viele solche lange Mammutsendungen. Je mehr ihr beitretet, desto mehr werden wir euch tyrannisieren mit den ganz langen Sendungen.
Ich habe 4 Wände, 4 mal 5,10 Meter. Du hast auch 4 Wände gleich nebenan stehen. Auch er hat 4 Wände genau über mir. Ich höre ihn, denn er ist asthmatisch. Ich kenne die Geräusche, doch euch kenne ich nicht. Ich kenne die Konflikte, doch sie jucken mich nicht. Grau in Grau stehen die Kisten, sie stehen am Stadtrand. In Reihe und in Glied und quadratisch. Die Kapitalisten wollen, dass es so ist. Alles trostlos und tot und farblos und trist. Doch das hält auf die Dauer keine Sau aus. Es stürzt auf einmal die Wand ein. Wir schreien nach Leben, nach Gemeinsamkeit. Nach Platz für die Kinder, nach Licht und mehr Zeit. Und wir werden uns treffen auf der Straße im Kampf. In der Hand ein Stück von Rammstein. Und ein Engel mit Herz, mein Traum, mein Unglück, meine Liebe, mein Schmerz. Ich seh sie im Fahrstuhl, sie steht vis-à-vis. Ich stiere verträumt auf ihren Brustkorb. Sie senkt ihren Blick zu Boden, wird rot. Ich seufze sensibel, voller Weltschmerz und Not. Doch sie fällt nicht drauf rein, der Fahrstuhl hält an. Ich öffne die Tür und sag Mahlzeit. Die Kapitalisten, die brauchen mich so, verklemmt und verkniffen, kaputt und kau. Doch das hält auf die Dauer keine Sau aus, es stürzt auf einmal die Wand ein. Wir schreien nach Leben, nach Gemeinsamkeit, nach Platz für die Kinder, nach Licht und mehr Zeit. Und wir werden uns treffen auf der Straße im Kampf, in der Hand ein Stück vom Randstein. Ist aus, ich geh einsam nach Haus, in der U-Bahn, jeder Stadt, stur geradeaus. Ich erklimme den Kasten und bin ganz allein, eine einsame, kranke Ameise. Ich glotz aus dem Fenster auf Betonklötze hin, ich glotz in die Röhre und seh Helmut Schmidt im Tessin. Ich glotz, bis ich kotze, renn ich gegen die Wand, brüllt ein Arschloch nebenan, hey, sei leise. Kapitalisten wollen, dass wir so sind, jeder einzeln für sich, jeder taub, stumpf und blind. Doch das hält auf die Dauer keine Sau aus, es stürzt auf einmal die Wand ein.
Wir schreien nach Leben, nach Gemeinsamkeit, nach Platz für die Kinder, nach Licht und mehr Zeit. Und wir werden uns treffen auf der Straße im Kampf, in der Hand ein Stück vom Randstein.
Ja, und dass ein notwendiger Widerstand auch den Widerstand der Staatsgewalt herausfordert, das haben die Kaiserstühler, die gegen das KKW in Wiel bisher gekämpft haben und immer noch kämpfen, bereits erfahren. Sie mussten auch mit Kriminalisierung rechnen. Und Ähnliches ist ja nicht nur am Kaiserstuhl jetzt passiert, sondern auch in Freiburg, wo es jetzt im Moment um die Auseinandersetzung um den Abriss des Schwarzwaldhofes geht.
Ja, Ende August schon haben die Prozesse angefangen. Und es ist im Moment eine mordsmäßige Prozesslawine am Anlaufen. Ich glaube, über 70 oder 80 Prozesse. Anklagen wegen Landfriedensbruch, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, ja, was man sich alles denken kann, wollen sie uns in die Schuhe schieben. Und der Kampf gegen die Stadtsanierung, wie es auch eben gerade in dem Lied zum Ausdruck gekommen ist, ist der gleiche Kampf wie der Kampf gegen das Kernkraftwerk in Wiel, nämlich überhaupt dagegen, dass unsere Lebensmöglichkeiten, unser Lebensraum, unsere Möglichkeit, gemeinsam was miteinander zu machen und so weiter, immer mehr kaputt gemacht werden von oben. Und die Leute, die jetzt hier in Freiburg vor Gericht stehen, brauchen auch ganz nötig die Unterstützung von uns allen, genauso wie eventuell, wenn in Wiel wieder was losgeht, die Leute auch dabei sein werden.
Tja, als nächstes steht am Montag der Prozess gegen Siegfried an. Und das ist die Geschichte von dem Straßefest, wo also ungefähr 3000 Leute am Bertholdsbrunnen ja, ein Fest gemacht haben und dabei eine Straßenbahn genötigt haben sollen. Der Prozess hätte von daher eine besondere Bedeutung, dass erstens mal eine Straßenbahn schon lange keine mehr da war, weil die Freiburger Verkehrs AG schon lange keine Straßenbahn mehr fahren gelassen hätte um die Zeit. Dass also keine Straßenbahn schon mal genötigt wäre hätte können, weil einfach gar keine da war. Als zweites, dass das der erste Prozess zu diesem Straßenfest ist, wo noch einige anstehen, also mindestens noch über 10 Stück, die also alle diese Straßenbahn genötigt haben sollen. Dass dieses Fest total friedlich verlief, also die Leute sind rumgesessen, einen Kaffee getrunken, Wein getrunken, geschwätzt, gesungen, wo dann die Polizei recht wahllos Leute rausgegriffen hat, erkennungsdienstlich behandelt. Ja, und gegen die laufe jetzt die Anklage. Dann habe sie unter anderem auch Leute, die ganz friedlich da rumgestanden sind, einfach zusammengedrescht. Ein paar ziemlich schwere Verletzungen gab es dabei auch. Ohne, dass irgendjemand irgendwas gemacht hätte. In der BZ war gestanden, dass ja, die Leute mit Latten auf die Straßenbahn losgegangen waren. Da war niemand mit Latte. Es war auch keine Straßenbahn da, sodass diese Berichterstattung schon mal auch total daneben gelegen ist. Ja, und da fängt es am Montag an gegen Siegfried. Und zur Unterstützung von dem sollte alle Leute die Möglichkeit hätte und so da zu dem Prozess auch hingehen. Wer zwar keine Zeit hat, kann das auch anders unterstützen, und zwar indem man sich mit einer kleinen Spende aus Prozesskonto beteiligt, und zwar wäre das Prozesskonto bei der Volksbank Freiburg, und zwar die Kontonummer 5711703, und das wäre auf den Namen Marie-Louise Vanoli. Nochmal die Kontonummer 5711703. Ja, und wer dafür die ganze Schwarzwaldhof-Prozesse, die jetzt anlaufen, noch was tun will, kann da Geld spenden, weil mir war zu 20.000 auf der Straße und die Leute stehen recht allein vor dem Richter. Und was das bedeutet, ja, kann sich, glaube ich, jeder ausmalen.
Ja. Well. Well, end of the first side, right? Well, well.
Coffee in the cafe, more campo.
Hey, oh, cafe, more campo.
Carson and the apes in the cafe, more campo.
Hey, oh, cafe, more campo.
Cruising down the Nile to the cafe, more campo.
Hey, oh, cafe, more campo.
Everybody goes to the cafe.
Jetzt sind wir langsam, aber sicher und glücklich beim Abschluss. Für die Leute, die es bis jetzt durchgehalten haben, ganz toll. Erzählen wir jetzt noch kurz, wo sie nächste Woche hingehen können, wenn sie Zeit und Lust haben. Das erste ist, das haben wir vorher schon gesagt, am Dienstag zu oben in Forchheim im Adler. Eine Veranstaltung von der Volkshochschule Wielerwald, nochmal zum Mannheimer Prozess am 8. im Adler in Forchheim.
Ja, außerdem ist am Dienstagabend um 8. in Jos Fritz im Taz die offene Redaktion vom Radio Dreieckland. Also wer da Beiträge hat, wer Interesse hat mitzuarbeiten, der soll da vorbeikommen und mit uns mal schwätzen. Außerdem kann man uns jetzt immer noch anrufen und zwar 0761 37456.
Ja, und wer uns schreiben will, unsere Kontaktadresse ist 78 Freiburg, Wilhelmstraße 15, Jos Fritz Buchladen.
Und ansonsten?
Ja.
Wieder nächste Woche?
Ja, und nächste Woche bringen wir, das wissen wir jetzt schon, was wir bringen, einen Beitrag über den Prozess im Zusammenhang mit dem Schwarzwaldhof, über den Prozess gegen den Siegfried, der angeblich eine Straßenbahn genötigt haben soll. Und außerdem kommt ein Bericht über eine Jugendgruppe, die hier am Kaiserstuhl ihren Urlaub verbracht hat. Die Jugendgruppe, die vom SZI, von einer internationalen Friedensorganisation, organisiert ist und die hier im Kaiserstuhl Umweltschutzarbeit geleistet haben auf dem Badberg bei Oberbergen.
Tja, dann kommt wahrscheinlich noch ein Beitrag über eine Veranstaltung, die jetzt am Wochenende in Luderbach läuft.
Die ist nicht öffentlich. Das ist eine Veranstaltung über das Grundwasser und das Rheinwasser hier im Rheintal, im Oberrheintal.
Tja, dann ist am Montagmorgen, was natürlich auch klar ist, der Prozess gegen Siegfried. Wer also da Zeit hat, soll dort nahegehen. Ansonsten nötigen wir alle Hörer am nächsten Donnerstagabend um 7:45 wieder Radio Dreieckland zu hören.
Ja, und dann möchten wir noch darauf hinweisen, dass in den nächsten beiden Sendungen noch zwei Beiträge kommen über das Atomgeschäft der Industrieländer mit der dritten Welt im Zusammenhang mit der Nuklex,
ja,
in Basel stattfindet.
Also auch zu bestimmte Geschichte, Atomindustrie, einmal inwieweit diese friedliche Nutzung nicht doch zur Atombombe führt im Fall von Argentinien und deutsch-brasilianisches Atomgeschäft, wo ein Atomreaktor auf einen wahnsinnig tollen Bauuntergrund gepflastert worden ist, wo der Untergrund jetzt langsam davonläuft. Das läuft auch innerhalb von der nächsten Sendung. Ansonsten ist am nächsten Samstag die Demo in Diemelnstadt-Wethen. Das ist der Ersatzstandort für Gorleben oder soll das wäre, was mir natürlich zu verhindern wisse.
Ja, am 3. Oktober, das möchte man jetzt schon sagen, da findet in Basel eine Großaktion statt gegen die Nuclex, die multinationale Atommafia-Messe. Und die Demonstration in Basel, die findet am 3. Oktober um 14 Uhr ab dem Marktplatz statt.
Ja, das war dann heute unsere Sondersendung am Samstagmittag ab 12 Uhr bis jetzt halt. Und im Gegensatz zu den sonstigen Sendungen machen wir jetzt hinterher dann noch ein wenig Musik für alle Leute, die es durchgehalten haben. Fast 2 Stunden lang nur Textbeiträge. Das ist ungefähr so viel, wie der Südwestfunk den ganzen Tag überbringt.
Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt es einigermaßen gut überstanden.
Ja, ruft uns auch mal an und teilt uns mit, was ihr von der Sendung haltet. Nicht nur heute, sondern auch sonst am Donnerstag. Es wird uns sehr freuen.
Ja, ihr könnt noch anrufen bis um 3 Uhr oder bis um 3:30 Uhr. Das Telefon ist heute noch bis um die Zeit besetzt. Die Telefonnummer, das ist 0761 Freiburg 37456. Gut zu merken.
Ja, und dann bis nächsten Donnerstag Abend um 7:45, wenn es wieder heißt Radio Dreieckland. Also bis dann. Adieu.
Nicht gebaut.
Nicht überhaupt nicht, das ist schon ganz klar.